Seine letzten Worte zu mir waren: Hauptsache, das, was du machst, macht dich glücklich. Schule war ein Albtraum und der Kindergarten genauso. In dem Moment scheint einem der Schmerz, die Wut und die Traurigkeit endlos sind und übermächtig. Und dass es aber rückblickend tatsächlich nie so war. Das Leben ist Leiden und es gibt einen Weg aus dem Leiden. Ich wollte diesen Weg gehen, der aus dem Leiden wieder rausführt. Wir waren wie Barbie und Ken, das perfekte Vorzeigepärchen. Für mich war das natürlich nicht so schön, weil dann kam halt ans Tageslicht, dass ich da in so eine Missbrauchsrolle war. Das habe ich lange Zeit bedeckt. Wer kann euch eure Zeit bezahlen? Du spürst ja in dir diese Teile auf, diese inneren Kindanteile, die sich irgendwo zurückgezogen fühlen und wie sehr die sich darüber freuen, wenn du auf die zugehst und sagst, ich bin für dich da und ich mache das alles, mache ich das mit dir zusammen. Ich bin niemand.
Kurz bevor wir starten, diese Folge enthält Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt. Wir werden in dieser Folge nicht in die Tiefe reingehen, dennoch die Einladung an dich, immer gut auf dich zu schauen. Wenn es dir an irgendeinem Punkt zu viel sein sollte oder dich triggert, schalt ab. Wirklich jetzt, nicht wegschalten, nicht woanders hin, nicht Instagram öffnen, sondern einfach abschalten und bei dir ankommen. Dieser Podcast hier teilt unsere Erfahrung, unseren Blick aufs Leben und unsere Meinungen und Perspektiven. Nichts davon ist wertend gemeint und wir nehmen Dinge auch mit Humor, das ist unsere Art und Weise, das zu verarbeiten. Dieser Podcast ist auch nicht das nächste Heilversprechen. Es stellt dir keinen Weg, wie du zur Erleuchtung kommst, dar und es ist auch nicht die nächste Therapie. Was es allerdings sein kann, und dafür möchte ich starten, immer wieder dir die Frage zu stellen, warum bist du hier und was brauchst du jetzt gerade wirklich? Und damit viel Spaß mit diesem sehr persönlichen Einblick in Davids Leben und in seinen Weg vom kleinen Jungen, der nicht dazugehörte, bis zum Vater.
Du bist zu Hause angekommen. Und auf dem, ich vermute, Esstisch lag ein Brief. Brief von der Polizei. Den zwei Frauen, denen du damals sehr nahe standest, sehr kritisch beäugt haben.
Das hast du dir gemerkt.
Das habe ich mir gemerkt. Und in dem Moment ist für zwei Menschen
ein... Da kann ich mich nicht mal mehr erinnern, dass ich dir das erzählt habe, ja?
In diesem Moment ist für zwei Menschen ein Weltbild zusammengebrochen. Und damit möchte ich in die zweite Folge heute starten, ne? Mit der Frage... Wer ist David Link? Und dieses Intro ist für mich eine Schlüsselszene, die, finde ich, den Bruch zwischen Welten und vielleicht auch einen Bruch in dir erzeugt hat. David, was ist damals passiert? Was hat es mit dem Brief auf sich? Und wie kam es dazu?
Es war ein Brief vom Gericht tatsächlich. Ja, es war das Amtsgericht Augsburg, das mich aufgefordert hat, als Zeuge auszusagen. In einem Missbrauchsfall, in dem ich auch als Opfer tituliert wurde. Ja. Und die zwei Frauen, die waren recht enttäuscht darüber, dass ich keine Täterrolle eingenommen hatte. Das war meine Ex-Frau und ihre Mutter. Ja, die waren so enttäuscht darüber, dass sie dann auch das Interesse dann direkt daran verloren hatten, als dann das rauskam, dass ich eben nicht kein Kinderdorf angezündet habe, sondern ich sollte dann halt eine Aussage machen, ja, genau. Bei meiner Ex-Frau, als ich meine Ex-Frau kennengelernt habe, hatte ich immer das Gefühl, es gibt in dem Haus so einen Männerhass. Das war irgendwie spürbar, es war ganz deutlich spürbar, hier ist irgendwie was. Und ich hatte mir dann so eine erklärte Mission, ich dachte mir, den beweise ich, dass es auch gute Männer gibt. Das war so mein, ja, Ding, Credo, erklärte Mission. Und bin dann da halt immer alles, ja, halt so ein Vorzeige-Schwiegersohn gemacht, ne? Alles gut und alles richtig machen und so das Ganze. Ja, und eines Abends irgendwann bin ich nach Hause gekommen und da lag dieser Brief da. Und man hatte richtig gespürt, dass im Raum war so eine Energie von, jetzt haben wir ihn. Er hat irgendwas hat er irgendeinen Scheiß hat er angestellt. Und jetzt, ja, also kommst nach Hause und wie du das gesagt hast, in der Küche liegt dieser Brief auf dem Tisch und da sitzt die Schwiegermutter und die Frau und die eigene Ehefrau und sitzen sie da und haben so irgendwie so die Krallen ausgefahren. Du kommst und dann denkst du dir so, irgendwas ist ganz unangenehm jetzt. Also irgendwie. Und als sie dann den Brief aufgemacht haben, das war halt, ja, der hat ja nichts angestellt. Der hat, dann war das Interesse verflogen. Also für mich war das natürlich nicht so schön, weil dann kam halt ans Tageslicht, dass ich da in so eine Missbrauchsrolle war. Das habe ich lange Zeit bedeckt, mich bedeckt gehalten, niemanden drüber gesprochen. Ich denke, es geht vielen so, dass sie dann denken, ja gut, die Zeit ist vorbei, diese Sache ist Geschichte und ich muss mir daran nicht mehr denken, ich muss es auch niemandem erzählen und Halleluja, so. Und es ging dann halt nicht mehr. Ja, und eine Sache, die mich damals total erschüttert hatte, war, ich sollte ja da vor Gericht gehen und eine Aussage machen. Und es hat in mir total die Widerstände ausgelöst. Ich wollte das überhaupt nicht. Ich dachte, dahin, darüber reden, vor Menschen und auch noch vor dem, der da übergriffig geworden ist. Und das hat mich innerlich, ich habe einen riesen Brief geschrieben ans Gericht, warum ich da nicht hingehen kann. Ich kann nicht so auf die Art. Und die waren so, egal und so. Sie haben zu kommen. Und als ich dann meiner Ex-Frau das sagte, dass das für mich alles sehr unangenehm ist, da war sie so, ja, sie hat es in dem Moment irgendwie schon vergessen gehabt, dass mir das passiert ist. Also wer da hätte da gestanden, ich hätte ein Kinderdorf angezündet, das hätten sie nicht vergessen. Aber das, was mir da passiert ist, das haben sie gleich vergessen gehabt. Das war nicht interessant genug oder es war nicht, also ich weiß nicht, was in denen da vorgegangen ist. Vielleicht wollten sie es auch selber verdrängen, aber ich fand es schwierig in dem Moment. Genau.
Jetzt hast du ja schon viele sehr sensible Themen angesprochen. Bevor wir weiter auf die Themen reingehen, hol uns doch gerne mal ab noch. Mich, ich kenne das ja selber auch nur abschnittsweise. Wer warst du zu dem Zeitpunkt im Außen und dann auch im Innen? Weil so wie das klingt und wie ich deine Geschichte kenne, und wie du es auch gerade erzählt hast, gab es dann eine Diskrepanz, einen Spannungsbogen zwischen dem, was du als Mission hattest, was du sein wolltest und dem, was in dir aus der Vergangenheit war, was noch keiner kannte und aus dem, was in dem Moment in dir war.
Ja, also die Mutter meines Sohnes, sie hat damals gesagt, zu dieser Konstellation zu mir und meiner Ex-Frau war, wir waren wie Barbie und Ken. Also das perfekte Vorzeigepärchen. Und das hatte sich auch so angefühlt, irgendwie so nach außen hin die perfekte Fassade. Für mich persönlich war es aber schwierig auch zu begreifen, weil ich hatte ein super Leben. Ja, eine wunderschöne Frau, einen sicheren Job, sicheres Einkommen, alles sicher, alles auch nicht schlecht. Oder also als Fitnesstrainer, das sind alles so Vorzeige. Ken, ne? Also alles schöne Vorzeigesachen. Aber was für mich schwierig auch wieder zu fassen war, ich hatte das Gefühl, die einzigen Momente, wo ich mal atmen konnte, war, wenn ich vom Auto ausgestiegen über den Parkplatz ins Fitnessstudio gegangen bin oder wenn ich dann vom Auto ausgestiegen zum Haus gegangen bin, wo meine Ex-Frau und ich gewohnt haben. Nur dort hatte ich das Gefühl, ich kann mal atmen. Und das fand ich auch irgendwie total seltsam. Wieso kann der David da atmen, aber wenn er dann da drin sitzt oder wenn er da irgendwo drin sitzt, nicht? Das macht ja, also logisch ist das nicht. Aber so habe ich es erlebt. Ja. Und ich hatte vorher war ich im Zen-Tempel und also jahrelang. Und als ich aus dem Zen-Tempel zurück bin, das war so diese tief, irgendwie so ganz tief in dieses Zen-Leben rein und dann ganz hoch an die Oberfläche, also mit Fitnesstrainer, also das war genau, das war ein ganz krasser Kontrast eigentlich. Ich habe diesen einen extremen Weg erst versucht und nachdem ich das Gefühl hatte, der ist irgendwie gescheitert oder gehe ich jetzt eben einen ganz anderen Weg und bin diesen ganz anderen extremen Weg an der Oberfläche gegangen, selber auch im Fitnessstudio und im Pumpen und ja.
Die heutige Podcast-Folge wird gesponsert von Stille. Etwas, was du wahrscheinlich seit Minuten vermeidest. Vielleicht hörst du diese Folge hier nebenbei. Vielleicht hörst du aufmerksam zu und vielleicht versuchst du einfach nur, die Stille zu vermeiden. Und es ist ein Lückenfüller. Und ist es nicht faszinierend, dass ein Podcast über Bewusstsein und Spiritualität dir dabei hilft, die Stille zu vermeiden? Stille verkauft sich nicht gut. Sie hat keinen Algorithmus, keine Notification und sie gibt auch keinen Dopaminkick. Aber sie hält etwas ganz anderes bereit. Denn oft zeigt sie dir all das, was du nicht sehen willst. Deshalb machen wir jetzt gemeinsam 45 Sekunden lang nichts. Wenn du das ausgehalten hast, gut. Wenn nicht, auch gut. Denn Stille ist kein Achievement, kein Erfolg, den man sammelt wie Münzen in seinem Geldbeutel. Stille ist ein Geschenk an dich selber. Und vielleicht ist Stille gar nicht leer, sondern es ist der erste Moment seit langem, wo zwischen dir und dir selber nichts steht. Keine Ablenkung, keine Aufgabe, kein To-Do. Und vielleicht ist es genau deshalb, warum wir es so oft vermeiden. Bevor du jetzt weiterhörst, frag dich ganz ehrlich, was brauchst du gerade? Und vielleicht magst du dir manchmal öfter im Alltag einen Moment der Stille schenken.
Das heißt, du bist nach der Zeit im Zen-Kloster, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, quasi, ich würde mal sagen, von diesem, was wir in der letzten Folge auch schon erwähnt hatten, diesem sehr runtergebrochenen, hoher Verzicht, sehr einfaches Leben, von diesem einen extremen Pendel ins andere übergeschlagen, sagen, okay, ich weiß jetzt, wie man das Klo sauber macht, wie man, wie es in der letzten Folge gesagt hast, ohne Strom, ohne Wasser, ganz down to earth wortwörtlich leben kann, zu, okay, jetzt zeige ich es allen, jetzt strahle ich nach außen. Was war so dein innerer Wunsch oder Antreiber für diesen Weg?
Ich dachte eigentlich tatsächlich, ich könnte auch glücklich sein. Also ich dachte, ich könnte jetzt auch, wenn ich doch in der ohne Sachen glücklich sein kann, kann ich ja auch mit Sachen glücklich sein, weil ich bin ja derselbe. Das war so meine Überzeugung. Und dadurch bin ich auch frei von den Sachen, weil ich ja auch ohne die Sachen glücklich sein kann. Das war so mein Antrieb gewesen. Ich dachte, ich kann einfach ein ganz normales Leben leben, ohne jetzt von den Sachen irgendwie abhängig zu werden.
Hm. Hat das geklappt?
Es ist mit Beziehungen nicht so einfach. Also wenn man heiratet, Kinder kriegt und wenn man dann Menschen liebt und diese Menschen dann nicht mehr sieht, das ist, man, es ist, also man kann einfach seine ganzen Klamotten nehmen und kann die in den Müllsack tun. Das geht. Also diese Abhängigkeit, das kann man einfach wegtun. Das geht. Aber wenn du, für mich war es eben die Geburt meiner Tochter. Also es, oder ganz generell meine Tochter eben, die nicht mehr sehen zu können. Da habe ich gedacht, 2 Jahre lang, ich kann nicht aufhören zu weinen. Also ich dachte, dieser Schmerz hört nie auf. Das ist so ein schlimmer Schmerz. Denn das war einfach schlimm. Es war unfassbar schlimm. Ja, und deswegen es geht nicht so einfach, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Also gerade in Beziehung mit anderen Menschen ist es nicht so einfach. Es ist ja jetzt bei mir genau dasselbe auch. Also jetzt ist es in Beziehung mit meinem Sohn und dankenswerterweise kann ich mit der Mutter meines Sohnes reden. Also wir können immer noch kommunizieren und dadurch ist es was anderes. Also es gibt immer noch in mir die Freiheit zu sagen, schmeiß alles hin, ist alles ohne Bedeutung letztendlich. Aber mein Sohn ist nicht ohne Bedeutung für mich, meine Tochter ist nicht ohne Bedeutung für mich. Und wenn jemand nicht ohne Bedeutung für dich ist und du den Mensch und der Mensch wird aus deinem Leben gerissen oder du wirst aus dem Leben des Menschen gerissen, das geht nicht so einfach. Das ist nicht so, wie man nimmt einfach seine ganzen Klamotten und steckt die in den Müllsack. Ich kannte das nicht. Und ich, ja, also weiß aber auch heute, dass es eben auch, dass es geht alles viel tiefer als, also es hatte alles einen viel tieferen Sinn, warum meine Tochter gekommen ist, warum ich das durchleben musste. Und das zu verstehen, dafür habe ich Jahre gebraucht und fange es erst auch immer wieder neu an zu verstehen.
Bevor wir darauf reingehen, will ich noch mal kurz zu dem Bild, das wir gerade beschrieben hatten. War so die Geburt deiner Tochter dann auch der Bruch dieser Welt, sag ich mal, die Ken- und Barbie-Welt, die du beschrieben hattest? Oder kam das schon vorher?
Es kam nicht nur unmittelbar mit der Geburt, sondern auch schon mit der Schwangerschaft. Also man hat schon gemerkt, während der Schwangerschaft konnte ich schon nicht mehr so diese Rolle spielen. Als ich damals im Fitnessstudio angefangen habe zu arbeiten, fragte mich der Geschäftsführer, David oder Dave, beim Einstellungsgespräch. Und ich sagte Dave. Ich dachte, ich erfinde jetzt den Dave. Dave, der Fitnesstrainer, diese Rolle, diese Fassade, der kann das machen. Und als ich geheiratet habe, habe ich den Nachnamen meiner Ex-Frau angenommen. Und aus David Link wurde Dave Krohn. Also ich habe eine ganz andere Rolle angenommen. Die konnte ich nicht mehr spielen. Und es hat angefangen mit der Schwangerschaft meiner Ex-Frau. Da habe ich das schon gemerkt, dass ich das nicht mehr kann. Weil der Vater in mir, der ist nicht der Dave. Das geht nicht. Ja, das ist nicht dieser Fitnesstrainer, das kann nicht sein. Und das hat eben dazu geführt, dass das immer mehr offensichtlich wurde. Und wurde auch sehr deutlich. Also ich konnte irgendwann nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, weil mir hier so auf dem Kopf so eine Ader pulsiert hatte. Und ich bin mit dem Fitnessstudio-T-Shirt vor der Tür, an der Tür zusammengesackt und konnte einfach nicht mehr ins Studio gehen, weil ich dachte, ich kann diese Rolle nicht mehr spielen. Dave, der Fitnesstrainer, das geht nicht mehr. Ich pack das nicht mehr.
Das heißt, dein Körper und diese Funktionalität im Außen, so klingt es für mich, ist dann zusammengebrochen, wortwörtlich und auch wahrscheinlich innerlich. Und da das ist gerade schon erwähnt, dass der Prozess, jetzt keinen Kontakt zu deiner Tochter zu haben, die Trennung und Umzug und alles, was damit verbunden ist, sehr lange gebraucht hat. Ohne da jetzt jeden Schritt einzeln aufzuzählen, was da passiert ist, was nimmst du aus der Zeit für dich mit? Über dich und vielleicht auch, ich sag mal philosophisch gesagt, über das Leben.
Also, dass es erstmal nie so schlimm ist, wie man es in dem Moment gerade erlebt. Ja. In dem Moment scheint einem, wie gesagt, dass der Schmerz, die Wut und die Traurigkeit endlos sind, ja, und übermächtig. Und dass es aber rückblickend tatsächlich nie so war, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich hatte letztens auch ein Gespräch mit einem anderen Vater, ist gar nicht so lange her. 2 Wochen vielleicht, ein ähnliches Thema. Und er sagte mir zum Beispiel, bei ihm seine Therapeutin, sie, der, er meinte so, er nimmt da jetzt den Platz irgendwie weg für jemanden, der wirklich Probleme hat. Und seine Therapeutin sagte zu ihm, ich sehe, dass sie leiden. Also sie nehmen niemanden den Platz weg. Also ihm wurde damals gestattet, diesen Schmerz zu erfahren. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mir das jemand erlaubt hat. Meine Freunde, Bekannten, wenn ich so einen Schmerzanfall hatte, ja, es ist doch meine Tochter und da vor mich hin zusammengebrochen bin, dann kamen die, haben mir auf die Schulter gesagt, ja, es wird auch deine Tochter bleiben. So, sie ist immer noch deine Tochter. Ich habe mir gedacht, du weißt gar nicht, was ich gerade fühle. Also, dass mir das zugestanden, das wäre schön gewesen, dass jemand gesagt hätte, du darfst jetzt das spüren, du darfst diesen Schmerz spüren, du darfst das jetzt mal leiden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand in meinem Freundeskreis, in meinem damaligen bekannten Freundeskreis, war keiner da, der irgendwie gesagt hat, das ist jetzt in Ordnung, du darfst leiden, du darfst traurig sein, du darfst wütend sein und darfst diesen Schmerz erfahren. Das wäre schön, wenn da jemand gewesen wäre tatsächlich. Vielleicht hätte ich zu einer Therapeutin gehen sollen.
Das heißt, es gab auch in dir selbst die Erlaubnis dafür? Oder wusstest du nicht, damit umzugehen? Oder war es einfach generell zu viel?
Ich glaube, also es war auf jeden Fall generell zu viel. Aber ich glaube auch, dass eben unsere Kultur, unsere Lebensweise erlaubt es uns nicht wirklich. Ja, also Wut, Traurigkeit, das sind keine Alltags, damit darfst du irgendwie nicht einkaufen gehen. Du musst immer fröhlich happy einkaufen. Ich meine, wer geht heute noch fröhlich happy einkaufen? Ja. Aber das ist immer noch so unterschwellig die Message, ne? Also wir dürfen irgendwie nicht so. Und ich glaube, ja, ich war ja Fitnesstrainer. Ich meine, ne, im Fitnessstudio brauchst du auch nicht rumheulen und so. Das sollst du auch immer eine lebensfrohe Erscheinung ausstrahlen. Ich glaube, das war eigentlich so ein großes Ding. Ich habe nicht in einer Welt gelebt, die mir das erlaubt hat. Ja, so hat sich das zumindest für mich angefühlt. Da gibt es auch viele andere Einflüsse aus der Kindheit natürlich. Ja, also meine Mutter, die immer zu mir gesagt hat, David, sei nicht wütend. Was mich dann immer nur noch wütender gemacht hat.
Ich glaube, das ist ein gutes Stichpunkt, was du gesagt hast, bevor wir jetzt von dieser, sag ich mal, Ken- und Barbie-Welt den Bogen hier und jetzt schlagen. Lass uns einmal ganz an den Ursprung geben. Wie bist du, David, aufgewachsen und was waren so deine ersten Schritte, wortwörtlich, aber auch die weiteren Schritte dann mit der Welt, mit dir selber und mit dem, was ich finde aus eigener Erfahrung sehr viel von dem prägt, wo wir uns bis heute noch mit beschäftigen?
Ja, ich bin ohne Vater aufgewachsen und ich wollte eigentlich immer als Kind mit meinem Vater Abenteuer erleben. Das war für mich so ganz Ding und ganz wichtig gewesen. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben und es gab ein paar schöne Momente, die wir hatten. Ja, und ich bin froh darüber. Und wir hatten auch am Ende einen schönen Abschied gehabt. Aber dazwischen hatten wir viel Spannung. Und ich habe einen älteren Bruder, der es auch nicht leicht hat, ist ein Jahr älter wie ich, der ist jetzt seit 23 Jahren in psychiatrischer Behandlung. Also da siehst du eindeutig, dass wenn du da einmal reinkommst, dann ist eben nicht die Frage, wie bist du da reingekommen, sondern kommst du da jemals wieder raus? Und da kommst du nicht mehr raus. Also es ist, ich denke mir auch oft, mein Bruder ist sehr, sehr mutig, ja, weil er sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen, dieses Leben zu leben. Und dafür brauchst du ganz schön viel Mut. Das hätte ich nicht. Ich durfte einmal eine Nacht in einer Irrenanstalt verbringen. Das hatte ich meiner Ex-Frau zu verdanken, als ich meine Tochter sehen wollte. Und Genau. Aber solche Themen, auf die gehe ich nur auf Anfrage ein.
Das ist ein guter Stichpunkt. Das heißt, du bist ohne Vater aufgewachsen. Zum Thema Vaterabschied würde ich dann später nochmal kommen. Das hat uns ja auch, haben wir auch co-kreiert sozusagen. Du bist ohne Vater aufgewachsen. Dein Bruder hat sich für einen anderen Weg entschieden. Ich will jetzt mal bei dir bleiben. Wie war deine Schulzeit und wie war der Weg danach? Wie waren so, weil ich finde das ja auch neben dem, wie Familie aufgewachsen sind, sehr viel, ich würde teilweise sagen, schon Spuren und aber auch Wunden tief hinterlassen können, die aus meiner Erfahrung bis heute noch dann, ich sag mal, metaphorisch zugenäht und angeschaut und geheilt werden dürfen. Wie war deine Schulzeit?
Schule war ein Albtraum und der Kindergarten genauso. Im Kindergarten weiß ich nur noch, die Kernerinnerung für mich war, ich wollte da nicht wieder hin. Und für mich war schlimm, dass kein Erwachsener mich in dem Moment gesehen hat. Also kein Erwachsener ist darauf eingegangen. Man hätte damals, ich weiß, wie das ist mit dem Kindergarten, also man muss da nicht unbedingt hin. Man kann sich da, ich gehe da regelmäßig mit meinem Sohn nicht hin, weil wir zu Hause bleiben und Dino-Bilder ausmalen, ja. Das war damals nicht so. Also für mich hieß es, du gehst dahin, du musst dahin gehen. Und ich war ein Kind und für mich war das ganz schrecklich. Ich muss das jetzt machen. Und man hätte auch das lockerer machen können. Man hätte, aber das ging wohl nicht. Also das war für mich schon überhaupt. Und das ging in der Schule dann weiter. Dieses, du musst dahin gehen. Das hat mich tief traumatisiert. Als ich mit meinem Sohn in die Schule gehen musste für die Anmeldung, da hat das diesen ganzen Trauma-Scheiß wieder nach oben geholt. Du musst in die Schule gehen. Du musst da jetzt hingehen. Also dankenswerterweise war es dann schön bei der Anmeldung für meinen Sohn und das hat das ganz, ganz viel in mir gelöst. Ich habe tatsächlich geheult während der Anmeldung von meinem Sohn, weil die ganz total schön war. Die Schule war schön, die Kinder saßen barfuß in ihren Klassenzimmern, manche auf den Stühlen, so angelehnt auf den Tischen, manche saßen auf dem Boden im Kreis, hatten die Schuhe vor den Klassenzimmern ausgezogen und es war eine ganz andere Stimmung. Die Fotos von den Lehrkräften und Erziehern und Betreuern, das war einer, der hatte eine Sonnenbrille auf, saß auf einer roten Couch und so ist das gedacht, der ist aus einem so ein Hip-Hop-Video irgendwie, ja, also cool, richtig coole Leute und das war halt schön für mich, das zu sehen, dass sich das geändert hat und es war für mich war das einfach alles schrecklich, ja, also es ist ich habe, wir haben ja alle Kinderbücher, Fotoalben zu Hause irgendwie von uns und das Lustige ist, es gibt von mir einen Pullover, den hatte ich als Kind wohl immer gerne an, weil ich da oft drauf abfotografiert wurde und da steht Pioneer Spirit drauf, also und ich dachte, ja, das war schon früh bei mir so, ja, also ich
hatte. Warst du dann schon früh jemand, der anders war?
Ja. Auf jeden Fall. Und der dazugehören wollte, zu den anderen natürlich. Ne? Mhm. Also indem er dann zum Beispiel dieselben Klamotten, da musste dann Nike her oder es gab mal so eine Zeit, da waren diese Plateauschuhe eben. Wie heißen die? Buffalo. Ja? Ja. Und so, also das musste alles, ich musste unbedingt dazugehören. Das war mir total wichtig, weil ich ja so anders war.
Wer wolltest du als Kind werden? Oder was hast du in ein Freundebuch geschrieben, wer du werden wolltest? Und was würdest du sagen aus der heutigen Perspektive, warum?
Ich wollte auf jeden Fall Zauberer werden. David Copperfield, also die Namensverwandtschaft fand ich schon gut. Und ich habe auch in der Schule Zaubertricks aufgeführt. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich, also ich finde es schade, was ich als Kind alles konnte. Zaubertricks, Witze. Und ich kann keinen einzigen Zaubertrick mehr. Ich kenne keinen Witz mehr aus meiner Kindheit. Echt schade. Also es ist verdrängt worden für Autofahren lernen und solche Sachen. Aber das waren toll. Also ich habe mich auf diese Welt gestürzt gehabt, ja. Also und beruflich wollte ich sowas auch, Schauspieler, lustig, ne? Ich habe ja auch eine Schauspielerrolle dann gemacht, Dave, der Fitnesstrainer, ja. Und das ist ja nicht nur die einzige, also nicht die einzige. Ich glaube, wir spielen alle verschiedene Rollen immer wieder in unserem Leben. Und das war eine, wo ich dann mal geglänzt habe, ja. Also nicht alles reingebracht.
Jetzt haben wir den kleinen David, der Zaubertricks gemacht hat, mit Witzen Leute beeindruckt hat, mit Humor dazugehören wollte, aber irgendwie doch anders war. Eine große Spannungswelt zwischen dem, was ja auch sehr freigeistlich klingt und dem im System funktionieren, du musst dahin, Zwang. Und dann gibt es diesen Moment nach der Schule, den du mir erzählt hast, wo du mit der Bahn gefahren bist an einen Ort, eine Haltestelle zu weit, die ganze Nacht durch den Regen mit wenig Kleidung an einer Gitarre auf dem Rücken stundenlang durch die Kälte spaziert, um dann an einer gewissen Tür zu klopfen. Wie kam es dazu und wohin bist du gegangen?
Ich bin ins Zen-Kloster gegangen. Mit 18. Ich war schwer, also man würde sagen verliebt mit 17. Ich dachte, diese Frau, die ist so unerreichbar und so unfassbar schön. Das war für mich, kannst du eh vergessen. Und dann hat sie mich eingeladen zu sich nach Hause und wir redeten die ganze Nacht irgendwie, so wie wir jetzt reden. Es war ein einfaches, schönes Gespräch. Es war nichts Erzwungenes dabei. Es war so ganz natürlich. Und dann gab es einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, alle Worte waren aufgebraucht. Und ich guckte so einen Punkt an der Wand an und es existierte nur noch dieser Punkt und alles um mich herum wurde still und eine einzige Frage kam, was jetzt? Und dann war es einfach ein rauschendes Liebesfest, würde man das heute vielleicht sagen. Ich war, wie gesagt, 17 und am nächsten Morgen bin ich raus, es hatte geschneit und der Schnee, der lag so dünn und der knackte so unter meinen Füßen, das werde ich nie vergessen. Ich hatte mich, die Sterne leuchteten, wie sie in meinem Leben nie wieder geleuchtet haben und die Sonne ging morgens auf und abends unter, wie sie das auch nie wieder getan hat. Keine Pflanzenmedizin hat diesen Zustand jemals auslösen können bei mir. Der war auch für meinen Freundeskreis, die haben gemerkt, irgendwas ist mit dem David. Ja, der ist so präsent, der ist so da, der nimmt die Dinge wahr, ganz da, ganz anders. Und das war dann plötzlich vorbei. Ja, und das war für mich himmelhoch jauchzend, zu Tode tiefst betrübt. Das war dieser Sturz von Wolke 7 ins auf die Straße. Ich dachte, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass heute geht die Sonne auf, die Sterne leuchten, alles ist lebendig und am nächsten Morgen siehst du nur noch Pflaster. Ich das so drüber schraubst. Und deswegen bin ich ins Zen-Kloster gegangen. Weil das Unverständnis, das Unvermögen, das zu begreifen, ich wollte das begreifen, ja. Ich glaube, ich habe es auch jetzt begriffen, tatsächlich. Mhm. Machen wir aber ein anderes Mal. Aber nicht im Zen-Kloster, da habe ich es nicht begriffen. Aber deswegen bin ich dahin.
Ein weiterer Moment, gesponsert von Stille. Genau das. Der Ort, an dem viele Menschen plötzlich merken, wie laut sie eigentlich geworden sind. Innerlich und äußerlich.
Das heißt, dieser Bruch, wie du es nanntest, aus Wolke 7, von diesem Verliebtsein, von diesem Liebesfest, von diesem, ja, ich sag fast schon ekstatischen Rausch klingt es für mich, zu es ist vorbei, es war eine Phase und ich kann damit nicht umgehen, war der Moment, wo du sagst, okay, ich schmeiß alles hin, ich nehme meine Gitarre, fahr einmal durch die Nacht zum Zen-Kloster. Und was war deine Hoffnung, also was war dein Bedürfnis oder dein Wunsch dort?
Also man muss dazu erstmal sagen, ich habe gelitten. Ja, also und die buddhistische Kernlehre ist ja, das Leben ist Leiden und es gibt einen Weg aus dem Leiden. Und da ich gelitten habe, konnte ich das bestätigen. Ich wollte diesen Weg gehen, der aus dem Leiden wieder rausführt. Und deswegen habe ich gedacht, ich fahre ins Zen-Kloster und gehe dann einfach diesen Weg aus dem Leiden raus. Das war so klipp und klar für mich definiert. Ich habe eben aber auch, ja, also dieser Leidensdruck, den ich da erfahren habe, der wurde aus verschiedenen Quellen genährt. Sagen wir es mal so. Auch hier, ich gehe nur auf Detailfragen ein.
Nach der Schule hast du deine Ausbildung zum Koch gemacht, oder?
Nee, ich bin nach der Schule ins Zen-Kloster gegangen.
Ach, das war direkt danach?
Ja, also ich habe die Schule fertig gemacht und dann eine andere Schule nicht mehr fertig gemacht. Also die habe ich auch fertig gemacht. Aber anders da hieß es dann, entweder sie gehen freiwillig oder wir schmeißen sie von der Schule. Das war eine private Wirtschaftsschule, wo ich dann, ja, wo ich auch gemerkt habe, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ja, also das so auf alles scheißen. Das geht nicht mehr. Ich muss mir jetzt mal irgendwie, also da war ich eben 17 und ich dachte so, ich scheiße auf alles. Aber ich wusste, das kann ich nicht mehr machen. Ja. Dann habe ich ein Jahr gesucht und dann mit 18 habe ich im Internet das einzige aus Japan anerkannte Rinzai-Zen-Kloster in Deutschland. Authentischer Rinzai-Zen-Buddhismus. Ich dachte, wenn die es nicht wissen, dann gibt es da keinen. Ne? Es gab natürlich auch noch zwischendrin so ein paar Etappen, wo ich mal beim tibetischen Buddhismus gelandet bin oder so. Aber es gab nirgendwo die Möglichkeit, da dauerhaft zu bleiben. Da schon. Und da dachte ich, prima.
Dann hast du dich auf den Weg gemacht, wie gerade erwähnt, da nachts angekommen. Du hast in der ersten Folge schon erwähnt, das waren dann insgesamt auch mit Japan 6 Jahre Zen-Klosterzeit und über die Zeit im Detail mit auch sehr sensiblen Themen würde ich an einer anderen Stelle nochmal eingehen, das würde den Rahmen hier heute sprengen. Rückblickend, ich habe ja keine Ahnung, wie so ein Alltag da aussieht. Also ich sehe da Menschen in Gewand, die beten und meditieren und irgendwie putzen. Was hat dich an der Zeit da überrascht, wie das Leben da stattfindet? Oder was war vielleicht anders, als du erwartet hast?
Also, ich bin ja damals mit dem Zug dahin, habe die Haltestelle verpasst, wie du schon erwähnt hast, und musste dann in einer Aprilnacht den Weg zurücklaufen. Und ich hatte weniger an als jetzt, also April, ist nicht warm gewesen, es war nachts. Und ich hatte ein Hemd, also ein T-Shirt und so ein Hemd drüber, die Gitarre hinten drauf. Und bin dann dahin gelaufen. Der Schaffner sagte, die Richtung, da ist der Ort, wo sie hinwollen. Ja, also es war in Richtung Augsburg, also von hier nach Augsburg und da in der Gegend in so einen Ort reinlaufen. Ja, und dann habe ich das gemacht. Ich weiß noch genau, es war eine ziemlich sternklare Nacht. Es war unfassbar kalt. Meine Hände waren wie so Eisklumpen. Das war wirklich, ich habe kein Gefühl mehr gehabt. Es war ganz unangenehm. Ich habe mich ganz unwohl in meinem Körper gefühlt. Also es war sehr großes Unwohlsein, körperlich. Und als ich dann da ankam, um 4 Uhr frühs, da brennte noch Licht und brannte noch Licht an der Tür. Und ich dachte mir so, oh, ich werde wohl noch erwartet. Und eine Sache, also die zu diesem Leidensdruck, der mich dazu geführt hat, dahin zu gehen, war, mein Freundeskreis war für mich in dieser Zeit sehr wichtig gewesen. Die waren für mich eben auch durch das Fehlen des Vaters, waren das so Ersatzrollen, die eingenommen haben und so Spiegel auch. Ich habe mich wirklich in meinen Freunden reflektiert gefühlt. Ich habe gesehen, das Gesicht war und also es waren so sehr innige und das war weg. Und ich wollte mein Spiegelbild wiederfinden. Also stehe ich an der Tür beim Zen-Tempel, klingel draußen am Hof und dann, also es war so eine Hof Zaun und dann kommt so ein Innenhof und da ist dann die Tür da hinten, die dann aufging. Und die ging auf und ich dachte in dem Moment, ich schaue voll in den Spiegel. Es war so total intensiv. Ja, und der Mann, der merkte das auch, dass das irgendwie jetzt eine seltene Begegnung ist, die da gerade stattfindet. Also ging ich dahin, wusste gar nicht, wie ich Hallo sagen soll, gab dem meine Hand und habe in dem Moment erst gemerkt, dass meine Hand wie so ein Eisklumpen ist. Es war total seltsam alles. So bin ich im Zen-Kloster angekommen. Und der Alltag, das war deine Frage.
Genau, im Alltag, weil ich glaube, was ich von dir auch schon erfahren habe, gab es auch dunkle Seiten und auch sehr sensible Themen, die ich in dem Rahmen jetzt, wie gesagt, gerade nicht teilen möchte. Da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Also an der Stelle den Podcast gerne abonnieren oder abschalten, wenn es dir zu viel war, und dich fragen, ob das gerade dir zuträgt, ob das dich nährt oder ob das nur im Hintergrund läuft. Genau, was ist so mal ganz allgemein gefasst so ein Alltag in so einem Zen-Kloster? Wie läuft das ab und wie sah so deine Zeit grob zusammengefasst, ohne jetzt jeden Tag aufzuzählen, über diese 6 Jahre mit Japan aus? Also was hat dich da beschäftigt und was macht man da so? Was hast du da so gemacht?
Das Schöne am Zen-Klosterleben ist tatsächlich, dass es sehr strukturiert ist. Du stehst um 5.30 Uhr auf, dann ist Morgenmeditation. Weiß nicht mehr, ja, die geht, sagen wir mal, bis 7, 7:30, ja, mit Zeremonie. Es gibt eben auch immer Sutren, also Gesänge am Morgen, am Mittag und am Abend und dazu eben auch immer Meditation. Also der Kernschwerpunkt im Zen-Buddhismus ist die Sitzmeditation. Und die Sutren, die man rezitiert, ist eigentlich eine Atemübung. Natürlich haben die einen Sinn und Bedeutung und alles, aber es ist auch erfrischend, mal was anderes zu tun, als immer nur da zu sitzen. Und das ist so das Wesentliche. Ja, man kocht dann auch und isst gemeinsam und kehrt. Das mache ich heute noch, den Hofkehren. Ich koche auch immer noch und ich esse auch immer noch.
Hoffe ich doch.
Also, sauber machen. Man macht im Garten Arbeit. Das mache ich heute auch immer noch. So ein paar Marotten aus dem Zen-Kloster bleiben dann auf jeden Fall hängen. Es ist ein sehr sehr strukturierter Tagesablauf im Prinzip. Und nichts Ungewöhnliches dabei im Großen tatsächlich.
Wie bist du dann von dem Kloster hier, von dem Kloster in Deutschland nach Japan gekommen? Du hast schon gesagt, dass es quasi das einzig deutsche Rinzai-Zen-Kloster war, und natürlich sind sie damit verbunden, aber es ist ja nochmal ein physisch Riesenunterschied zu sagen, ich bin noch in Deutschland in einem Zen-Kloster oder ich gehe nach Japan in ein Zen-Kloster.
Also es gab tatsächlich einen echten Zen-Meister, der dieses Kloster regelmäßig besucht hat aus Japan. Hosumi Gensho Roshi. Das ist ein echter Zen-Meister. Das bedeutet, dass er in der Traditionslinie des Buddhas in einer Linie steht. Also der muss dieselbe Erleuchtungserfahrung gemacht haben wie der Buddha, damit der da in dieser Reihenfolge an Nachfolgern stehen darf. Und der kam regelmäßig nach Deutschland, nicht nur um in diesem Zen-Tempel, für den der das Patriarchat hatte, also der hatte der hat auch in anderen christlichen Klöstern und sowas hatte, und also der hat bei verschiedenen Leuten hat er dann Seminare gehalten, nicht nur in Deutschland, auch in Italien, weiß jetzt nicht, wo der überall war, aber er kam eben auch regelmäßig nach Deutschland. Und wenn man so jemandem gegenüber sitzt, im Einzelgespräch, das gibt es im Zen, da passiert was in einem. Und das ist auch etwas, das jetzt erst nach vielen Jahren zur Reife kommt und ich jetzt erst das Verständnis entwickle, was da tatsächlich passiert ist beim ersten Mal. Gehe ich aber auch nur darauf ein, wenn ich gefragt werde.
Das ist, glaube ich, ein super Thema für eine extra Podcast-Folge. Wir bauen ja schon fleißig Teaser ein. Du hast in der ersten Folge erwähnt, und wer sie noch nicht angehört hat, unbedingt mal reinschauen, dass damals das Thema Fukushima und Tsunami für dich eine willkommene Ausrede war nach dieser Japan-Zeit. Also du bist dann, nehme ich an, mit dem Mönch und Verbindung nach Japan.
Genau.
Warst 2 Jahre dort und bist dann wieder zurück nach Deutschland. Und da gab es diesen Schlüsselmoment, was du auch in der letzten Folge erwähnt hast, dass du wieder mehr hattest aus diesem sehr einfachen Leben. Ich habe nichts zu, ich bin Koch. Kannst gerne gleich darauf einkommen, wie es dazu kam. Und ich habe jetzt wieder Krankenversicherung, Job und mir geht's nicht besser. Und da war ja die Frage so, was macht das Lebendige in dir? Wie war so das Zurückkommen aus Japan, aus 6 Jahre Zen-Buddhismus, als Mönch sozusagen dort leben, zu ich stehe in der Küche, die ja aus meiner Erfahrung Hektik, Stress und Chaos ist und wenig Routine?
Für mich war es in der Küche immer so, umso mehr Bestellungen reinkamen, umso ruhiger wurde ich. Also das hat in mir immer etwas ausgelöst, dass ich dann immer sehr mehr so, ich habe dann immer die Zettel flogen, so fliegen dann so in die Küche rein und sagst dann, also das und das wird hier, das und das brauchen wir, das und das. Also einer muss vorne die Dinge annehmen und in die Küche die Anweisungen geben, wer macht was und was mache ich. Mhm. Das war für mich, umso mehr da reinkam, umso mehr konnte ich das irgendwie in dem Moment. Also ich bin da sehr fließend übergegangen dann. Das, auch gerade also aus dieser, wenn man so aus diesem Zen-Leben, Alltag heraus in die echte Welt zurückkommt. Also für mich war das Gefühl, ich will jetzt nicht sagen, ich hatte das Gefühl, stehe eh über allen drüber und kann deswegen so, aber man fühlt sich schon sehr ja, erhaben oder unabhängig oder weiß nicht, ist es natürlich gar nicht. Also das ist genauso Schiss davor, abgelehnt zu werden oder willst es nicht oder spielst eine Rolle oder so. Aber man glaubt es. Es gibt einen Teil in einem, der glaubt halt, naja, ich kann ja auch einfach schweigen und mich unter den Baum setzen und gibt's.
Ja. Warum Koch? Wie kamst du dazu?
Das war noch in meiner Zeit, als ich noch in Deutschland im Zen-Kloster lebte. Da habe ich erst eine Bäckerlehre angefangen. 2 Jahre. Morgens um 2 Uhr nachts, das werde ich nie vergessen, es war auch so dieser ganze Alltag, den ich da hatte. Vor allem, es gab einen Hund im Zen-Tempel und die Lisa hieß die, das war so ein Schäferhund. Ja, die ist halt auch manchmal irgendwie raus über die Straße. Und wenn ich dann nachts um 2 Uhr, ist kein Schwein unterwegs, kommt dieser Hund unterwegs irgendwo auf den Straßen. Ja, und ich irgendwie so, was in der Welt lebe ich hier? Keine Sau auf der Welt ist jetzt auch draußen. Ich laufe auf der Straße rum und da läuft mit mir dieser Hund durch. Also der kommt mir gerade entgegengerannt oder so, ja. Und dann gehe ich da in diese Bäckerei rein und also das war auch also unbeschreiblich. Ich hatte in der Berufsschule hatte ich so einen, der kam aus dem Iran oder aus dem Irak. Der war wesentlich älter als ich damals. Ich meine, ich war, als ich die Bäckerlehre gemacht habe, war ich so mit Anfang 20, ja, und der war so 36. Und er hatte Kunst studiert, der hatte eine Friseurausbildung gehabt und Schneidern konnte er auch. Das wurde in Deutschland alles nicht anerkannt. Deswegen ist er dann bei den Bäckern gelandet. Ja, ja. Okay. Salah hieß der. Der hat ja sowas Lustiges immer gesagt. Er hat immer gesagt, die Bäckerleute, also kein, ja, wenn jetzt ein Bäcker zuhört, ich respektiere diese Arbeit sehr. Ja, es war nur damals eben sehr lustig. Er sagt immer, das sind die, denen man zu viel Mehl ins Hirn gestaubt hat. Die haben das ganze Hirn verstaubt mit Mehl. Es ist halt einfach eine, das ist auch ein, wie sagt man, eine eigene Gesellschaft, Bäcker. Ja. Und das hat mir dann auch nach 2 Jahren gereicht. Und ich wollte damals schon Koch lernen. Und ich habe wirklich keine einfachen Schritte gemacht in meinem Leben. Also auch als ich dann nach 2 Jahren dann die Bäckerlehre geschmissen, ja. Nach 3 Betrieben, die ich hatte als Bäcker, ich habe auch die Betriebe gewechselt gehabt, es war einfach nichts. Ich habe es nicht ausgehalten. Aber da muss man vielleicht auch mal gab es in einem Bäckerbetrieb, als ich dann mal zum ersten Mal eine Nacht hatte, wo ich wusste, da kommt keiner in die Tür rein. Da war ich dem sehr dankbar, weil ich habe dann durch die Bäckerei bin ich aus dem Zen-Tempel raus und bin das erste Mal dann in einen sicheren Raum gekommen. Und die Bäckerlehre hat mir damals schon geholfen, aus einer gewissen Situation wieder auszusteigen. Und das hatte ich dann auch als Koch eben gewollt, ja. Und habe dann als Koch mir es nicht leicht gemacht, weil ich wollte natürlich im besten Haus lernen und habe das Steigenberger 3 Mohren, das war das beste Hotel in Augsburg. Die haben aber niemanden gesucht, die haben niemanden gebraucht. Also habe ich gemeint, wie wäre es, ich arbeite für sie umsonst, ja? Also als Langzeitpraktikant. Und das fanden sie dann okay und haben mich dann eingestellt als Langzeitpraktikant. Ja. Ich habe immer mehr gearbeitet als jeder Azubi, weil die Azubis sind auch in die Berufsschule gegangen. Ich nicht. Ich habe voll gearbeitet und habe ein Butterbrot gekriegt, ja, also 200 Euro oder so vom Amt. Also es war wirklich, ich habe es trotzdem gern gemacht. Ich fand es irgendwie schön, als in einem großen Hotel als Koch zu arbeiten. Das fand ich irgendwie schön. Und hatte da auch verschiedene Schlüsselmomente. Und auf eins möchte ich einfach mal an der Stelle eingehen. Das war meine erste Wohnung. Es war so eine 20 Quadratmeter bodeneben. Keine Zentralheizung, sondern nur so ein Ofen, wo man zum Knöpfchen drücken muss, dass das Ding anspringt, und in der ersten Nacht ist der Knopf abgefallen und es war Winter. Und ich lieg da mit irgendwie 3 Mützen und denk mir, wenigstens kommt keiner durch die Tür und will irgendwas von dir. Ja, also es war auch irgendwie okay für mich damals. Was nicht so okay war, weil ich ja nur im Hotel war, dass plötzlich von den Strom- von Gaswerken plötzlich eine Rechnung kam über 700 Euro. Und ich mir dachte, das kann doch gar nicht sein. Wo kommt denn jetzt diese Rechnung her? Ich bin doch nie zu Hause. Also ich bin immer im Hotel und von morgens bis nachts. Also der Gasboiler, der heizt auf und kühlt wieder ab. 60 Liter warmes Wasser wird nicht gebraucht, wird wieder abgekühlt, dann wird es wieder aufgeheizt. Ich meine, wer findet so einen Scheiß? Ja? Ja, also was ist denn das für ein Scheiß? Und dafür musst du jetzt 700 Euro zahlen von einem Gehalt, wo du gar nicht hast. Also es geht alles gar nicht. Und ich war damals in der Berufsschule dann auch verzweifelt. Und meine Berufsschullehrerin, die hatte das gemerkt. Die fragte mich dann, was mit mir sei. Und ich sagte, ich brauche Geld. Also ich muss die Ausbildung abbrechen, weil ich muss Geld verdienen jetzt irgendwie. Und dann sagte sie zu mir, die Frau Engels, und die war auch ein Engel gewesen, sie sagte zu mir, wie viel brauchen Sie denn, Herr Link? Ja, ich möchte nicht, dass Sie nur wegen Geld die Ausbildung abbrechen müssen. Und dann hat die mir das Geld überwiesen, 700 Euro, einfach so.
Wow.
Ja, und die hatte uns versucht, eben auf den Weg Dinge zu geben, die über dieses Lehrgeschwafel in der Schule weit drüber hinausgehen. Also ein Thema, was ja nicht nur in der Kochbranche und in sehr vielen Branchen so, du arbeitest so von morgens 8 Uhr früh bis 3 Uhr nachts. Also das war mal als Koch bei mir ein Tag von 8 Uhr früh bis 3 Uhr nachts durchgearbeitet, ohne einmal aufs Klo zu gehen. Ja, danach hat es echt wehgetan, also aufs Klo zu gehen. wir waren da in der Berufsschule, war das öfters mal ein Thema, dass dann gefragt wurde, ja, warum, wieso machen wir, was ist ein Scheiß? Also auf dem Papier steht doch, wir sollen nicht, dürfen das gar nicht. Und dann sagte die Frau Engels zu uns, wer kann euch eure Zeit bezahlen? Also die hat nicht die Frage für uns beantwortet, sondern die hat was ganz anderes in den Raum gestellt. Wer kann euch eigentlich eure Zeit bezahlen? Das kann nämlich niemand. Also das war die Antwort auf diese, glaube ich, heute immer noch uns bringen wollte. Aber so, also bin ich doch sehr dankbar, manchen Menschen begegnet zu sein, die mit wenig Information viel Tiefe in mir ausgelöst haben.
Mega schön. Jetzt hatten wir so das Kapitel Kindheit ohne Vater und dieser Balanceakt zwischen dazugehören wollen, anders sein. Dann diese, ich sag mal, Zen-Zeit mit Kochlehre, Bäckerlehre und auch da irgendwo zwischen diesen Welten nicht dazugehören, aber auf der Suche, Leid, Schmerz, Heilung, so dieser Wunsch nach mehr. Dann hatten wir ganz am Anfang schon angesprochen, ich nenne mal das Ken und Barbie Kapitel, das Schauspiel, den Schauspieler, den du als Kind werden wolltest, gelebt, bis es auch da zum Bruch kam. War dann wahrscheinlich auch eine sehr schlecht bezahlte Schauspielerrolle für das, was du sagst, ohne das werden zu meinen, aber eine sehr anstrengende. Wer bist du heute, David?
Ich bin niemand.
Was machst du heute?
Ja.
Außer im Podcast sein.
Ich mache, was ich liebe. Ja. Das ist, das wünsche ich auch jedem tatsächlich. Ja. Dass jeder das von sich behaupten kann. Dass er das macht, was er liebt. Und manchmal ist das, nicht manchmal, ich glaube, es ist, also bisher ist es sehr anstrengend auch, ja. Und es kostet auch viel, körperlich, vor allem körperlich, ja. Weil du bist halt sehr gefordert, ja. Ich sehe jetzt auf mein Berufstätigkeitsfeld eingehen. Ich gehe nur auf Detailfragen ein.
Gleich gerne, weil ja auch, finde ich, du hast so viel schon erlebt, dass wir könnten das in die endlose Länge ziehen, möchten natürlich hier die Tiefe mit reinbringen und nicht so viel seichtes Geschwafel, sondern Tiefe. Und auch hier wieder die Einladung, unser Ziel ist natürlich, dass du den Podcast abschaltest, nicht weil er dir nicht gefällt, sondern weil du inspiriert worden bist, abzuschalten und bei dir anzukommen und dich auch ganz ehrlich zu fragen, warum du gerade hier zuhörst und was, ja, ob du auch wirklich da bist und präsent bist mit dem Rahmen der Unterhaltung hier, die kann er dazu leiten, aber die alles, was wir sagen, alles, was du hier berührst, wie in der ersten Folge schon gesagt, entsteht dann in dir, darf in dir wirken und vor allem auch im Hier und Jetzt wirken. Und das hier ist ja alles Vergangenheit, wenn du es anhörst. Wir zwei und
dazu. Auch eigentlich nur über die Vergangenheit, ne?
Bisher ja, genau. Über die Zukunft könnten wir auch noch philosophieren.
Also, du weißt ja, was die Schildkröte aus Kung Fu Panda gesagt hat. Das Gestern ist Geschichte, das Morgen nur Gerüchte. Das Heute, das ist die Gegenwart. Und die zu erleben, ist ein Geschenk. Und hier beenden wir den Podcast.
Nein, noch nicht, soweit bin ich noch nicht. Noch ein paar Fragen vorbereitet. Es gab den Moment, wo wir in Salzburg unter einem riesengroßen Berg uns das erste Mal auf dem Parkplatz begegnet sind, zu einer Reise,
von der wir mich.
Beide wahrscheinlich noch nicht wussten, du schon mehr. Also die erste Ayahuasca-Reise für mich, für dich die zweite. Auch dazu wird es in Tiefe noch einen Podcast geben. Aber nur kurz, ich hatte dich damals als, ich weiß nicht, das Wort kam nicht von mir, aber irgendjemand hat es gesagt, wandelndes Lexikon erlebt.
Ja, das hatte man öfters zu mir gesagt, ja.
Wie kam es dazu im Sinne von, was ist so dein Antreiber generell? Der ist ja schon sehr früh, glaube ich, also ist auch im Zen-Buddhismus sehr tief ausgelebt worden. Was ist so der Antreiber in dir, diese, oder der Wunsch oder die Suche nach, ich nenne es mal mehr, nach Tiefe, nach
Meister, nach Lehrern, nach viel Informationen und in deinem Kopf ist gefühlt wirklich ein ganzes Lexikon. Mhm. Deshalb ist es auch wunderschön, dass wir es hier im Podcast mit der Welt teilen. Was ist so der Wunsch in dir danach oder was treibt dich da an?
Das ist interessant. Ich bin da noch nicht final angekommen. Ich hatte letztens mal geglaubt, ich wüsste es jetzt und vergiss sowas ja dann auch immer wieder. Ich schreib sowas nicht auf. Aber ich wurde mal von einer Freundin, mit der hatte ich auch wir hatten einen Videocall und so geredet, wie man das von mir kennt, wie so ein Lexikon. Und sie meinte dann so, sie fand das interessant, dieses ganze Wissen, was ich da so angesammelt habe, hat sich aber gefragt, was möchte ich dadurch verbergen? Mhm. Das fand ich gut, ja, genau. Das hat mich erstmal dazu gebracht, mich selber das zu fragen, ja. Welche Angst oder welche, ja, also ich hatte mal vor kurzem eine, ich habe es ja vergessen, ja, ich dachte letztens, ich dachte so, jetzt weiß ich, warum ich mir den ganzen Zirkus die ganze Zeit angetan habe und immer noch antue, weil es da irgendwas in mir gab, ich glaube, es war irgendeine Angst oder irgendeine, ich hatte eine sehr gute Definition, die habe ich aber jetzt nicht mehr.
Was würdest du jetzt sagen, dass es ist?
Tja, Frage ist, mache ich das eigentlich jetzt noch? Ne? Ich meine, ich habe zwar Bücher, aber die habe ich alle, also vielleicht ist es Interesse gemischt mit Gewohnheit, so wie wer sich für Autos interessiert, der liest Automagazine und schraubt an Autos rum. Der Nachbar meiner Mutter, der kann ein ganzes Auto auseinanderschrauben, zusammenschrauben, Teile, also Unfassbares, was der zusammenbringt, kriege ich nicht hin. Also ich muss mein Auto für jeden Scheiß in die Werkstatt bringen, weil ich es auch nicht will. Interessiert mich nicht. Ich glaube, es ist vor allem eben das, wir haben alle irgendwo unser Interesse für irgendeine Sache halt, ne? Und für mich war das, also als Jugendlicher und so, war das halt schon so, als damals dieser Freundeskreis, von dem ich eben dachte, das sind so meine Spiegel. Und da wurde dann irgendwie so Meditation plötzlich interessant und Schamanismus war auch so ein Thema. Die Bücher von Carlos Castaneda waren dann plötzlich so ein Ding und psychedelische Pilze waren ein Thema gewesen. Und da dachte ich zum ersten Mal, jetzt bin ich irgendwie bei Leuten, die sind wie ich. Und das war aber blöd, weil dann hieß es irgendwann, ja, der David macht die anderen alle nur nach. Und dann hatte ich das Gefühl, boah, jetzt kann ich gar nicht so sein, wie ich eigentlich sein will. Also das war auch einer von diesen Quellen von Leidensdruck, die so auf mich eingewirkt haben damals in dieser Zeit, die mich dazu gebracht haben, ins Zen-Kloster zu gehen. Ich dachte, auch als ich dann mit der Kochlehre angefangen habe, dachte ich, ich mache die Kochlehre fertig. Und gehe danach nach Japan und ich will keine Freundschaften mehr eingehen oder so, weil das viel zu schmerzhaft für mich war, diese Erfahrung. Das, das gehörte zu diesem himmelhoch jauchzend und zu Tode tiefst betrübt dazu. Also, dass ich dann, es war nicht nur dieses Erleben von, diese Verliebtheitsgeschichte und dann, dass das dann eben nicht endlos, sondern endlich war. Und parallel dazu war das ganze Freundschaftsfeld plötzlich ein Trümmerhaufen. Und das war für mich, also mit 17 Jahren, war ich total, alles, was Sinn gemacht hatte, machte keinen Sinn mehr. Ich dachte, also die Freunde und die Liebe, das hat noch Sinn gemacht. Und plötzlich macht das keinen Sinn mehr. Das hat nur noch Schmerz gemacht. Und den Wunsch, nicht mehr so zu sein wie die Freunde, weil die einen dafür verurteilen, dass man so ist wie sie. Oder ja, also das war so ein riesengroßer, verwirrter Haufen Scheiß, in dem ich mich damals wiederfand. Und ich dachte, da will ich raus. Ja, da will ich raus und abschließen damit. Das ging nicht. Also ich habe dann Menschen kennengelernt, die waren einer Freundschaft wert. Ja, als ich als Koch gearbeitet habe, habe ich einen Menschen kennengelernt, der hat mich locker gelassen. Der hat immer so gemeint, ja, kommst du mal nach der Arbeit mit zu mir? Und ich war so, nee, ich möchte keine Menschen, keine Freundschaft. Und irgendwann hat er mich mal dazu gebracht, dass ich mit zu ihm gekommen bin. Und dann hat er mich zum Lachen gebracht, wie das schon keiner mehr geschafft hatte zu dieser Zeit überhaupt. Also der hat mich echt... Und wir hatten lange Zeit eine sehr, sehr tiefe Freundschaft. Und als das damals mit diesem Zettel, mit diesem Brief rauskam, da weiß ich noch, wir waren in Aschaffenburg am Schloss. Und ich sagte zu ihm, glaubst du, es gibt eine Sache, die ich dir nie erzählen würde? Und er sagte mir, nein. Und dann habe ich ihm das erzählt. Und dann sagte er zu mir, ist mir auch passiert. Fußballverein, ein Fußballtrainer. Und ja, das hat mich auch ganz schön umgehauen in dem Moment. Ja.
Jetzt bist du heute nach all den Phasen, nach viel Suche und selber ohne Vater aufzuwachsen. Und das hat mir in der letzten Folge ausführlicher schon geteilt. Selber Vater. Bevor wir darauf kommen, was würdest du mit deinem heutigen Erfahrungen, Bewusstsein, Blick auf die Welt dem kleinen David damals mitgeben wollen? Oder gibt es was, das du dir mitgeben wollen würdest?
Also bei mir zu Hause stehen 3 Fotos von meinen Kindern. Das eine ist meine Tochter, das andere ist mein Sohn und das andere bin ich. Ein Foto von mir als Kind, das steht da mit den Fotos meiner Kinder. Und das betrachte ich wie eines meiner Kinder. Und mit dem rede ich auch immer wieder. Also mit dem sage ich auch immer, ich bin für dich da. Und dass wir das gemeinsam schaffen, also solche Dinge, sage ich ihm immer noch, ja, weil das ist das, was er gerne hören möchte. Also nach wie vor, dass er weiß, dass er nicht alleine ist, dass da jemand ist, der das mit ihm zusammen macht. Und ich bin da. Also ich bin total für ihn da und das freut ihn, dass da endlich mal jemand da ist. Ja, also man macht das ja, man spürt das ja wirklich, du spürst ja in dir diese Teile auf, diese inneren Kindanteile, die sich irgendwo zurückgezogen fühlen und wie sehr die sich darüber freuen, wenn du auf die zugehst und sagst, ich bin für dich da, ich bin absolut für dich da und ich mache das alles, mache ich das mit dir zusammen, ich lasse dich überhaupt nicht alleine. Das ist schön. Ja.
Schön, ja. Schön ist, glaube ich, die neutralste Formulierung dessen. Das berührt sehr. Danke, danke fürs Teilen. Bevor wir da auf deine Rolle als Vater heute zurückkommen, hattest du vorhin schon erwähnt, dass du letztes Jahr deinen Vater verabschieden durftest. Und was mich persönlich sehr erstaunt hatte und auch berührt hat, ist, dass du gesagt hast, du hattest einen schönen Abschluss mit ihm und das, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass du lange ein großes Spannungsfeld hattest, wenig ausgewählte gute Momente ohne ihn aufgewachsen bist, sind ja alles Faktoren, die eher das Gegenteil bedeuten. Also das ist eher ein Abwesenheit, ein Schmerz. Du hast vorhin die Suche danach als, sag ich mal, Vatersatz, was ich auch aus eigener Erfahrung kenne, so die Suche auch viel, wer bin ich? Für mich war es dann auch mal viel, wer bin ich als Mann? Wer bin ich in der Welt? Was bedeutet das alles? Und dann
ich hatte mal so einen Nervenzusammenbruch. Ich bin noch gar kein echter Mann. So, das hatte ich mal.
Ja, das ist ein großes Schmerzthema, das, glaube ich, wir Männer auch wenig reden. Das finde ich an der Stelle auch ein guter Impuls, darauf tief einzugehen. Aber das an anderer Stelle. Wie
kam es dazu, deinen Vater in, wie du es erwähnt hattest, im Guten ins Jenseits zu begleiten und zu verabschieden?
Ja, es ist ein wunderbares, schönes Geschenk eigentlich, weil wir haben uns immer nur noch gestritten. Deswegen, auch wenn ich mal so diesen Wunsch hatte, also eine feste Absicht, ich treffe mich jetzt mit meinem Vater, egal was passiert, ich streite einfach nicht mit ihm. Mhm. Und trotzdem gestritten. Ich dachte, das ist doch ich brauche mich nicht mit ihm zu treffen, weil ich, auch wenn ich das noch so sehr verankere, dass wir nicht streiten, streiten wir trotzdem. Und als ich dann erfahren habe, dass mein Vater im Hospiz liegt und und dann wurde mir gesagt, ja, man erkennt ihn gar nicht mehr wieder. Und das hat schon so ein paar Ängste in mir ausgelöst. Erstmal die Angst, streiten wir uns wieder? Mhm. Erkenne ich ihn überhaupt wieder? Weil das ja gesagt wurde, man würde ihn gar nicht mehr wiedererkennen. Und als ich dann ins Zimmer reingegangen bin und das Erste war, ich habe ihn total erkannt. Ich wusste sofort, das ist mein Vater. Das gibt es gar keinen Zweifel. Wusste ich genau, das ist mein Vater. Und wir haben uns überhaupt nicht gestritten. Gar nicht. Also gar null. Und seine letzten Worte zu mir waren, Hauptsache, das, was du machst, macht dich glücklich. Mhm. Also besseren Abschied hätte ich mir nie vorstellen können. Und ich hatte auch bei der Beerdigung, diese Beisetzung von der Urne in diesem Wald, ein ganz tolles Gefühl gehabt, irgendwie so, also es war ich hatte keinen Zwang oder es war irgendwie sehr friedlich, einheitlich ist das passende Wort. Genau, ich hatte mich nicht getrennt gefühlt. Das war eigentlich das, was ich mein Leben lang immer gefühlt hatte. Ich hatte mich immer so sehr von meinem Vater getrennt gefühlt. Mhm. Das hatte ich gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe mich ganz intensiv auf einer total schönen, liebevollen, fröhlichen Ebene verbunden gefühlt und konnte das auch mit den Familienangehörigen teilen. Ja. Ich hatte zwar einen Zettel geschrieben, wo ich mir dachte, wenn ich was sage, dann habe ich einen Zettel dabei. Den habe ich im Auto liegen lassen bei dir. Und ist dann so frei vorgetragen. Und das war auch genau so, wie es sein sollte. Also und da habe ich auch erleben dürfen, dass es diese Spannungsfelder nicht nur mit mir gab. Ich habe ja einen Halbbruder. Und der hat diese Spannungsfelder auch erlebt. Mit meinem Vater, von dem ich immer dachte, er hat das alles bekommen, was ich so gerne gehabt hätte. Zeit mit meinem Vater und dieses Abenteuer, der ist zusammen mit ihm nach Thailand und sie haben sich gemeinsam tätowieren lassen und solche Sachen. Also er hat dieses ganze Abenteuer bekommen, was ich immer wollte. Und dann am Ende stellt sich raus, der geht dann nur auf die Beerdigung hin und sagt mir, er will einfach nur damit abschließen. Und wir reden und wir unterhalten uns. Und ich merke, er hatte genau dieselben Spannungsfelder wie ich auch. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, das hatte nichts mit mir zu tun. Das hatte auch nichts mit ihm zu tun. Also, und als mein Halbbruder dann da sagt, er fühlt sich wie das schwarze Schaf der Familie, nichts gesagt, das kann ich, der Platz war schon vergeben, weil ich mich immer wie das schwarze Schaf der Familie gefühlt habe. Und dann sagt die Schwester meines Vaters, euer Vater, der hat sich immer wie das schwarze Schaf der Familie gefühlt. Also wenn der sich so gefühlt hat und hat es an seine Kinder weitergegeben, ja, hätte man mal darüber geredet, wäre es vielleicht nicht so ein Spannungsfeld gewesen. Aber das war halt kein Thema, ne? Man hat halt immer so getan, als ob alles irgendwie keine Ahnung, das Wichtigste ist Geld verdienen und einen Status haben und das ist so ein, was dann am Ende alles das Klo runterspülen kannst, ne?
Wie hast du es ich weiß nicht, ob es geschafft das richtige Wort ist, aber wie kam es dazu aus dieser jahrzehntelangen Trennung, wo, glaube ich, auch viel Wut, Trauer, sehr viel Emotion einfach auch lange wahrscheinlich mitgetragen oder entstanden sind, auch schon früh in der Kindheit, dann in einem Moment des Abschieds und in der Beerdigung in eine Einheit zu kommen? Ist das einfach passiert? Hast du dafür etwas gemacht?
Ich glaube, es ist einfach passiert. Also ich glaube, es war tatsächlich, ich war dafür bereit und dann konnte es einfach passieren. Ja. Als ich gehört habe, dass mein Vater im Sterben liegt, es war um die Weihnachtszeit rum, und ich hatte sofort den Impuls, ey, dann fahren wir dahin, besuchen den. Der wusste nicht, dass wir kommen. Wir standen dann einfach bei ihm im Zimmer, meine Mutter, mein Bruder und ich. Und dann waren wir einfach da. Und ich hatte auch irgendwie, ich hatte zu Hause so ein Einhorn und eine weiße Feder und so ein Heiligenbildchen von irgendeiner Maria und ein Kiefernzapfen. Das hatte ich irgendwie eingepackt. Dachte, das gebe ich ihm mit für die Reise. Ja, so. Ich dachte, das sind coole Sachen dabei zu haben, wenn du stirbst. Es ist gut, ein Einhorn dabei zu haben, ein Kiefernzapfen, weiße Feder, Heiligenbildchen. Damit könnte ich auch was anfangen, wenn du mir das hinstellst. Also vor allem mit dem Einhorn. Ich glaube, das wäre ja. Und seine Augen haben richtig geleuchtet, als ich die Sachen ausgepackt habe. Ich war so, hier, ich habe dir was mitgebracht. Das ist jetzt nichts Gekauftes oder so. Ich habe das von zu Hause mitgebracht. Das ist von mir. Ja. Und packt dann so das, stell da so das Einhorn hin und er guckt so. Das wollte ich richtig gesehen. Also, er freut sich. Ich glaube, er konnte da gut was mit anfangen. Gerade in solchen Momenten.
Diese Folge wird weiterhin gesponsert von Stille. Verrückt eigentlich, wie schnell und gewohnheitsmäßig wir die nächste Unterhaltung einschalten, wenn es still werden könnte oder es still wird. Diesen Podcast hier inklusive. Deshalb frag dich auch gerade mal, was brauchst du wirklich und wie kannst du dir jetzt vielleicht einen Moment der Stille schenken, statt einfach nur nebenbei weiterzuhören.
Jetzt bist du heute selber Vater. Lebst mit deinem Sohn im Wechselmodell. Unter der Woche ist er bei dir, am Wochenende bei seiner Mutter. Du begeisterst Menschen in der Sauna mit Präsenz und manchmal auch Geschichten. Was möchtest du deinem Sohn mitgeben? Oder möchtest du deinem Sohn etwas mitgeben?
Ja, Hauptsache, das, was du machst, macht dich glücklich. Also das ist, das darf ich, glaube ich, weitergeben. Ja. Wenn er kommt jetzt dieses Jahr in die Schule und es gibt auch Spannungsfelder und ich sage ihm immer, Hauptsache du hast Spaß, Hauptsache du hast eine gute Zeit, weil es interessiert keinen, was du in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse, es interessiert auch keinen, was du in der neunten Klasse für Noten hast. Es interessiert keinen, ja. Und ob da drin steht, sein Betragen war keine Ahnung was oder sonst irgendwie, who cares? Ja. Hauptsache, du hast eine gute Zeit. Hauptsache, du kommst nicht traumatisiert aus dem Kindergarten oder aus der Schule. Dann hast du schon gewonnen. Also er ist jetzt mit dem Kindergarten fertig und hat kein Traumata vom Kindergarten. Ich nenne das einen Erfolg. Ja. Auf ganzer Linie. Ja. Und selbe für die Schule. Hauptsache, du hast eine gute Zeit. Und hast irgendwie Spaß und findest das irgendwie auch vielleicht interessant. Und also ich meinte, er mag gern Mathe, mag jetzt mit Buchstaben und alles. Also ich glaube, er wird das auch wirklich, wird es eine Freude machen. Nachdem er jetzt letztens abends mir das Alphabet da hingeschrieben hat auf ein Blatt, saß ich da mit ihm zusammen am Küchentisch und dachte, das wird jetzt irgendwie cool, wenn er dann mit Hausaufgaben nach Hause kommt. Dann habe ich das ihm auch gesagt. Ich stell dir mal vor, jetzt bald gehst du in die Schule, bringst Hausaufgaben mit und dann sitzt du da und machst die und ich sitze da und fragst mich irgendwas und dann sagt der Papa, was sind Hausaufgaben? Ja, kriegst halt irgendein, ja, Aufgaben von der Schule, die du dann zu Hause lösen darfst. Ja. Vielleicht gibt es auch Projektaufgaben, wer weiß. Ich bin schon ganz gespannt, was kommt. Also freue mich.
Jetzt bist du ohne Vater aufgewachsen. Was machen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich stelle die Frage dennoch mal so, was machst du, damit dein Sohn spürt, dass du wirklich da bist?
Also ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, dass er auch spürt, dass er da ist. Das war mal so ein Schlüsselmoment ganz früh. So, ach, da war seine Mutter, glaube ich, sogar noch bei uns. Also vielleicht sagen wir mal mit drei, zwischen drei und vier. Und der hatte so dieses Telefon so in der Hand, so wie man das ja heute oft sieht. Ja. Und ich dachte so, ein Scheiß, ja, jetzt fängt das bei dem Kind schon an, dass der so rumläuft. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe zu ihm gesagt, du bist jetzt hier. Und das war wie, als ob der aus einem Traum aufwacht. Der hat mich plötzlich angeguckt und hat gemerkt, boah, der hat mich auch umarmt. Also plötzlich ein drei, vier Jahre altes Kind, das so richtig aufwacht und so herkommt. Und das fand ich erstmal ganz, und das ist auch was ich, wie du gesagt hast, mache, ist vielleicht nicht das richtige Wort. Aber das Einzige, was man vielleicht in dem Kontext benutzen kann, mache, ist dafür zu sorgen, dass er merkt, dass er da ist. Dass ihm bewusst ist, dass er sich selber bewusst ist. Und dasselbe mache ich auch für mich. Ja, also ich sorge dafür, dass ich weiß, ich bin jetzt hier. Ja, gelingt mir mal so, mal so. Ja, also ich habe heute herausgefunden, umso schwieriger, umso mehr man versucht, in einen Tag hineinzupacken, dann in dem Moment gerade zu sein. Weil wenn du von der Sauna zum Kind, vom Kind zur Oma, von der Oma zum Podcast, dann ist es schwierig, das zu genießen, wenn du gerade im Auto im Stau sitzt. Mhm. Weil du weißt, du hast noch einen zweiten Schritt, den musst du erst erledigen, bevor du den dritten Schritt machen kannst. Dann bin ich auch nicht wirklich da. Das weiß ich aber. Ja, ich weiß das und ich muss das akzeptieren auch irgendwo. Ja, also gefällt mir dann auch nicht. Ja, aber in solchen Momenten denke ich halt, der Tag hat diese Anzahl von Stunden. Und ich habe mir jetzt für heute gesagt, ich will innerhalb dieses Tages eben diese drei Schritte machen. So, also bewege ich mich da halt hin. Also, ja.
Mit dem Sein, was da ist. Ja, das finde ich so ein Stück weit wie verschiedene Anteile, die an einem ziehen. Und je mehr Rollen man bewusst idealerweise annimmt, desto mehr Zug entsteht da auch, und das ist so, was wir das letzte Mal gesagt hatten, desto weniger Präsenz. Und auch hier wieder die Einladung für dich als Zuhörer, Zuschauer, wo auch immer du gerade bist, dich zu fragen, ob du gerade präsent bist oder ob es Zeit ist für dich abzuschalten, im Hier und Jetzt anzukommen und einfach mal zu sein und dich zu fragen, bist du gerade da oder bist du auch mitgerissen von Rollen, versuchst nicht im Hier und Jetzt zu sein. David, als abschließende Frage, wir haben jetzt viele Themen berührt, viele Reise in der Vergangenheit gemacht. Gibt es etwas aus deinem Leben, was du noch teilen möchtest oder eine Erfahrung, eine Erkenntnis, die jetzt gerade präsent ist, die du...
Präsent sein, ja, ja. Das ist die kraftvollste Erfahrung, die sich zu teilen lohnt.
Präsent sein. Als abschließende Frage, ein Teil, den du aus der Präsenz heraus gerne beantworten darfst. Was wünschst du dir, David, für dich persönlich, für die Zukunft oder für die weiteren Jetzt-Momente? Gibt es da etwas?
Ja, ich will einen Weihnachtsbaum im Schlafzimmer. Total schön. Das ist mein Zukunftsziel für dieses Jahr.
So sei es. Den größtmöglichen Weihnachtsbaum, der ins Schlafzimmer passt.
Mit auch total schönem Schmuck dran, weißt du, so richtig schöne Lichterkette und schöne Kugeln dran und ja. Darauf arbeite ich hin.
Dann unterstütze ich dich auch dann beim Schmücken und den teilen wir auf jeden Fall in irgendeiner visuellen Form. Dann machen davor einen Podcast, genau. Wenn es dazu kommt, dann kommen wir auf diese Folge zurück und sitzen uns vor einen bunt blinkenden, schmückenden, großen
Weihnachtsbaum. Darf gerne bunt sein, so feenmäßig.
Ein Feenweihnachtsbaum. Aber danke dir für deine Zeit, danke für den Einblick in dein Leben und auch wie beim letzten Mal schon beim ersten Podcast oder ersten Folge gibt es natürlich viele Teilthemen, die wir auch schon geplant haben, auf die wir tiefer eingehen möchten und werden.
Nico und ich haben erklärt, dass wir das Format dieses Podcasts so gestalten, dass ich nicht weiß, worum es geht. Erst mit euch zusammen fahre ich dann das Thema. Das finde ich irgendwie lebendig. Ja.
So wollen wir es auch gestalten und bleibt mir gar nichts zum Abschluss zu sagen. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte, irgendwas, was da ist, was du mit den Rahmen schließen möchten, den Raum durch viele Vergangenheitsfahrten zurück wieder ins Hier und Jetzt?
Ja, das, was schon die Schildkröte sagte, ne? Das Gestern ist Geschichte, das Morgen nur Gerüchte, aber das Heute, das ist die Gegenwart. Und die zu erleben, ist ein Geschenk.
Oh.
Oh.